Ihr hört den Nana One Anime Podcast. Präsentiert von blog107.de und der Fleischerei Hübner. Fleischerei Hübner, denn Essen ohne Fleisch ist wie Bauschaum ohne Treibgas.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen bei der Nana One Nahrungstime, eurem Podcast über Nahrungsmittel. Ich bin heute natürlich mal wieder nicht alleine, sondern hab den guten Gabby dabei. Hallo Gabby.
Hallo. Herzlich willkommen.
Welches Nahrungsmittel nimmst du denn heute zu dir, lieber Gabby?
Ich habe gerade einen Chloroform-Keks gegessen. Das ist mein neues Lieblingsessen.
Okay, und wie schmeckt der so?
Der hat so ein leicht beißen.
Okay, alles klar. Ich glaube, das war's dann auch wieder mit der Nana One Nahrungstime für heute. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und leiten jetzt über zu unserem Schwestern-Podcast, dem Nana One Anime Podcast. Gehabt euch wohl. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zur 5. Ausgabe der Herbstseason 2025 hier beim großartigen, spektakulären, wunderschönen und manchmal auch ein bisschen erotischen Nana One Anime Podcast. Ich bin euer Lieblings-Endo und hab natürlich auch euren Lieblings-Gabby im Schlepptau. Hallo Gabby.
Hallo, hier ist der Gabby, und wenn ihr euch jetzt fragt, warum dieser Podcast jetzt schon wieder erschienen ist, obwohl ja irgendwie vor 2 Tagen oder so gerade erst der letzte erschienen ist, dann liegt das daran, dass wir 2-mal Podcast in einer Woche aufgenommen haben und ich pünktlich geschnitten habe.
Ja, ich mach mir also selber es ist so ein unfassbar. Bisschen Druck. Es ist unfassbar, was mit Nana One los ist. Also man sagt ja eigentlich so Wintermüdigkeit, Herbstmüdigkeit, da ist hier überhaupt nichts von zu spüren. Im Gegenteil, wir wachen richtig auf. Es gibt eine neue Contime-Folge. Es gibt bald wieder noch eine Contime-Folge. Es sind 2 Ausgaben für den Dezember geplant. Ich sag das jetzt einfach mal. Wenn wir das verkacken, dann könnt ihr mich drauf festnageln. Auf jeden Fall super viel Contime. Dann 2 Anime-Podcasts in einer Woche. Da kommen auch immer wieder welche raus. Dann gibt's noch eine Forelle für ganz billig obendrauf. Meine Fresse. Das ist einfach unfassbar, was man als Nana One-Hörer momentan geboten bekommt. Da würde ich doch direkt mal das noch mehr maximieren, da so richtig reingehen. Leute, Hustle, Hustle, Mindset, wir gehen da rein. 2026 wird unser Jahr und würde donnerstags um 19.30 Uhr nanaone.net/livestream in die Adresszeile meines Browsers prügeln und mir da die Aufnahme dieses Podcasts live anschauen, die Anime live anschauen, dann noch auf den Discord kommen, dann die Anime noch mitbewerten und dann noch nicen Bonus-Content genießen, wenn ich mal wieder irgendeinen Animator-Deep-Dive habe, irgendeinen Prokrastinationsanfall, wo ich dann irgendwelche Sachen über die Anime-Industrie recherchiere, anstatt meine Uni-Arbeiten zu machen. Also kommt vorbei, schaut euch das an, Freunde, und gönnt euch den vollen Nana One-Hustle.
Und ihr könnt noch mehr reinhustlen und euch jeden Sonntag um 20 Uhr den Retro-Stream reinfetzen, denn da gucken wir alte Scheiße aus den 90ern und reacten da live da drauf. Ist egal, was für Scheiße, wir gucken einfach alles. Alles, den ganzen Shit, der seit 1907 erschienen ist, und wir sind jetzt schon bei 1996 angekommen. Wir fangen gerade ganz frisch mit 1996 an, nämlich am 7. Dezember, nächster Sonntag. Da haben wir die allererste Ausgabe zum Anime-Jahr 1996, was gar nicht die allererste Ausgabe ist, weil wir vorher schon 5 Ausgaben in Form eines Season-Podcasts hatten. Aber jetzt ist es die erste Ausgabe im regulären Retro-Stream. Tja.
Da brat mir doch einer einen Storch. Also, da werden keine Kompromisse eingegangen, und Retro ist jetzt auch tatsächlich ein gutes Stichwort, denn unser heutiges Tagesthema ist eins, über das Gabby und ich heute Vormittag so ein kleines bisschen geschrieben haben, weil ich habe mir mal so gedacht, die Tage, oh, ich fände es eigentlich mal ganz cool, mal so ein paar Retro-Anime auf meine Watchlist zu setzen, so, weil ich bin ja 2013 mit Anime eingestiegen. Das bedeutet, ich habe ab da auch eigentlich erst angefangen, so richtig aktiv die neuen Anime zu verfolgen. Ja, und dann hast du natürlich noch so das Zeug mitbekommen, das so von, sag ich mal, 2004 bis 2013, so die Highlights, ne? Also so Sachen wie Madoka, Steins Gate, Elfenlied, Higurashi, keine Ahnung, was da noch so, Planet und generell die ganzen Kyo-Ani-Sachen und so. Klar, das war damals schon noch einigermaßen aktuell, hat man schon noch mitbekommen, aber davor war relativ viel Flaute. Also ich glaube, ich habe vor 2004 wirklich kaum Anime gesehen auf meiner Watchlist, total wenig Kram, meistens wirklich nur so die absolut bekanntesten Sachen. Und da gibt's ja einen guten Freund von mir, der sich jeden einzelnen Anime, der jemals erschienen ist, zu Gemüte führt und dann bewertet. Ein Freund, auf dessen Taste, auch wenn er sich nicht 100% mit meinem schneidet, ich trotzdem vertraue. Und ja, bin dann mal Gabbys Watchlist durchgegangen. Bei Anilist kann man ja so wunderschön das Jahr einstellen, auch innerhalb der Listen von jemandem. Und hab mir wirklich jedes Jahr angeguckt. Und dabei ist mir aufgefallen, Gabby, dass vor den 80ern, also auch in den 80ern, aber vor allem vor den 80ern, du eigentlich bei fast nichts mehr als eine 5 von 10 gegeben hast.
Ja.
Also da waren vielleicht so ein oder zwei 6 von 10 Titel dabei, aber ich glaube auch gar nichts über 6 von 10. Woran liegt das?
Ich finde es vor allem gut, dass wir jetzt dieses Thema haben, nachdem wir gerade den Retro-Stream angepriesen haben, sodass wir den Leuten direkt die Motivation nehmen, alte Sachen zu gucken.
Aber wir sind doch raus aus den 70ern.
Das stimmt, das
wir sind
stimmt.
Doch jetzt in den 90ern.
Aber vielleicht bekommt ja jemand die Motivation, jetzt einfach über 400 Folgen Retro-Stream nachzuholen und käme dann auch in die 70er rein. Was? Alter, das habe ich mich an einem Sesamkorn verschluckt. Das ist ja auch mal richtig Premium. Was sich natürlich trotzdem lohnt, wenn, denn da sind ein paar lustige Sendungen entstanden, die möglicherweise irgendwelche Memes von 2015 enthalten, die heutzutage überhaupt nicht mehr lustig sind. Aber lohnt sich vielleicht trotzdem, da mal reinzuschauen.
Bestimmt.
Ja, und besonders natürlich in die aktuellen Ausgaben. Aber ja, das ist tatsächlich so ein Ding, dass wir dann irgendwann im Retro-Stream festgestellt haben. Der Grund, den Retro-Stream zu starten, war ja damals für mich, ich habe ja 2015, habe ich dieses Projekt ja ins Leben gerufen hier, und habe damals relativ viele YouTuber geschaut. Entschuldigung, der Sesamkorn. Es steckt immer noch im Hals fest. Holy shit.
Er macht es nicht mehr lange.
Holy fuck, Alter, was war das denn jetzt? So, ich versuche mal nebenbei noch Content zu bringen, während ich sterbe. Aber genau, also die Inspiration habe ich bekommen durch YouTuber, die so Retro-Anime-Content gemacht haben damals. Die waren damals ganz groß, aktuell gibt es da auch immer noch so Leute, die so in die Richtung gehen. Und auch auf Twitter gibt es ja einige Leute, die sowas aktiv promoten noch, so Retro-Anime-Content. Und da herrscht so eine generelle, früher war alles besser Mentalität vor, bei vielen zumindest. Teilweise sogar tatsächlich so eine Mentalität, so heutzutage ist alles scheiße. Die glorreichen 70er oder 80er oder 90er, was sich je nach Person unterscheidet, manchmal auch alles, so 70er bis 90er war so die glorreiche Zeit. Das sind so Narrative, die da sehr oft verbreitet werden. Und dem wollte ich auf den Grund gehen einfach mal. Ich habe mir dann gedacht, so, das ist doch mal super interessant, mal einfach mal durch alles durchzugehen. Einfach mal zu schauen, jetzt nicht nur die Highlights sich anzuschauen, weil wenn man so sich die Highlights rauspickt, so das, was als wirklich, wirklich gut gilt, dann habe ich ja nicht den Gesamtüberblick. Dann kann ich ja gar nicht sagen, dass damals alles besser war, weil heutzutage gibt es ja auch immer noch Highlights. Und entsprechend haben wir das einfach genauso aufgezogen wie unsere Season-Streams. Wir gucken einfach alles und haben einfach 1907 angefangen und chronologisch durch alles, was an Anime jemals in irgendeiner Form produziert und lokalisiert wurde, durchgearbeitet. Und ich habe mir schon von Anfang an gedacht, dass die Aussage Quatsch ist. Also, dass es definitiv eine ganze Weile vielleicht dauern wird, bis wir überhaupt die Qualität erreichen werden, die wir aktuell haben, also damals 2015. Und das stimmt auch. Ich würde sagen, wir haben bis jetzt noch nicht mal die Qualität erreicht, die wir heute haben. Also wir sind jetzt wir haben es 1995 abgeschlossen. Das war bewertungstechnisch das beste Jahr, was wir bisher hatten im Retro-Stream. Also 95 war wirklich, wirklich strong. Da waren allerdings auch Titel wie Evangelion, Ghost in the Shell und solche Sachen dabei. Aber auch abseits davon, also die weniger bekannten Titel, die waren trotzdem stark genug, dass die für ein sehr, sehr starkes Gesamtergebnis gesorgt haben. Das war immer noch unter einer 4 von 10 im Schnitt. Also da waren wir sind bei 3,6 oder irgendwie sowas jetzt gewesen im Schnitt. Es war immer noch signifikant besser als alles, was wir davor hatten. Und besonders alles, was wir in den 70ern hatten und in den frühen 80ern. Also ja, wo wir wieder beim Thema sind. Also ich denke, ich kann mittlerweile mit Fug und Recht behaupten, da wir ja wirklich jetzt auch über die Hälfte der 90er abgeschlossen haben und alles, was davor kam, dass früher nicht alles besser war. Dass ja, früher mindestens genauso viel Kacke im Schnitt rauskam wie heutzutage. Und die Highlights, je nachdem, in welchem Jahrzehnt wir uns befinden, den Shit immer weniger rausreißen. In den 70ern, auch da gab es ein paar Titel, die herausgestochen sind, aber die waren nicht gut genug, um die Gesamtbewertung irgendwie hochzuziehen. Und ja, das ist so das Hauptproblem. Und da geht es halt einfach darum, so, also wir gucken ja immer bloß die erste Folge im Stream. Und da ist natürlich so, wir können natürlich nicht sagen, ob sich das Narrativ noch so dann entwickelt, dass in den späteren Folgen dann tatsächlich eine Story sich entwickelt, die Spaß macht, die irgendwie fesselt und die es vielleicht sogar mit Story von heutzutage aufnehmen kann. Da wäre jetzt ein Beispiel die allererste Gundam-Serie zum Beispiel, wenn man die heute mit der Story, hast du ja vorhin erwähnt, als wir drüber geredet hatten, wenn man die heute nochmal vielleicht mit moderner Animationsqualität, Produktionsqualität nochmal neu machen würde, dann hätte man da, glaube ich, einen ziemlich guten Anime. Ideon wäre zum Beispiel auch noch ein Beispiel, ebenfalls von Tomino, dem Gundam-Schöpfer. Da hat uns damals, glaube ich, die erste Folge auch jetzt nicht so krass überzeugt, die war ganz okay. Gilt aber so als ganz großes Highlight der 70er. Und den will ich jetzt nicht absprechen, dass das vielleicht im Laufe der Zeit, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, dann doch irgendwie funktioniert, obwohl es jetzt dramaturgisch und inszenatorisch jetzt nicht so wirklich mit heutigen Titeln mithalten kann.
Ja. Also ich glaube, das ist ein Bias. Ich glaube, das ist ein Bias, den Menschen, weiß ich nicht, das ist irgendwie ziemlich bekannt, dass Menschen diesen Bias haben, aber trotzdem erwische ich sie immer wieder dabei, wie sie ihn haben, bei allen möglichen Themen. Ob das jetzt, alles, eigentlich Fußball früher war besser, Freizeitparks früher waren besser, also das fragt mal die Moviepark-Fans, ob es zu Warner Brothers Zeiten besser war als heute, obwohl die Leute, die tatsächlich damals im Park gearbeitet haben und das miterlebt haben, gesagt haben, da ist regelmäßig fast alles zusammengekracht, weil Warner Brothers halt kein Unternehmen war, das wusste, wie man einen Freizeitpark führt. Aber auch bei Videospielen, ich meine, ich sehe, seit ich das Internet benutze, Videos, in denen gesagt wird, Leute, Gaming ist tot. Das haben Leute 2004 gesagt, das haben Leute 2014 gesagt und das haben Leute 2024 gesagt. Und dann werden halt immer so alte Spiele von vor 10 Jahren genannt für, ey, da war Gaming. Weißt du, 2014 sagen die Leute, 2004 war Gaming noch richtig geil, aber heute ist es scheiße. Und 2024 sagen Leute, 2014 war Gaming noch richtig geil, aber heute ist es scheiße. Und ich bin mir sicher, dass 2034 Leute sagen werde, 2024 Leute, da gab es noch richtige Videospiele, aber heute nicht mehr. Und
das passiert ja sogar innerhalb von Videospielreihen. Also das ist ja jetzt, ich nehme einfach wieder mal als Beispiel mein Lieblingsbeispiel WoW, weil das ein Spiel ist, was ich einfach jetzt seit über 20 Jahren spiele, aktiv, oder nicht über, genau 20 Jahre mittlerweile. Seit Veröffentlichung der allerersten WoW-Erweiterung, die ist 2007 rausgekommen, sagen die Leute im WoW-Forum, mittlerweile auf Reddit und so, WoW ist tot, früher war alles besser. Das passiert bis heute. Wir haben einen Abonnentenrekord kürzlich erreicht bei WoW. So viele Abonnenten, wie das Spiel noch nie hatte. Würde ich jetzt nicht als tot bezeichnen. Und es gibt immer noch so viele Spieler, die das halt geil finden. Es gibt noch WoW Classic, da kann man das alte Spiel, wie es damals 2004 erschienen ist, spielen. Das erfreut sich auch großer Beliebtheit. Und viele Leute spielen einfach beides. Manche Leute spielen bloß die Classic-Version, manche Leute spielen bloß die neue Version. Jeder hat seinen Spaß, aber auf nichts davon ist in irgendeiner Form tot. Und entsprechend so, ich glaube, bei Spielen ist das noch, ist es zumindest jetzt für mich persönlich nicht ganz so krass wie bei Anime. So. Wobei man da auch gucken muss, richtig nach heutigen Maßstäben spielbar, wenn wir wirklich im gleichen Zeitraum bleiben, sind ja Videospiele auch erst seit den späten 80ern. Und ob ich jetzt noch mit einer Pong-Maschine Spaß hätte, die ja ungefähr vergleichbar ist wie mit den Anime, die in den 60ern und 70ern rausgekommen sind, naja, wahrscheinlich eher nicht.
Also ich krieg das Geweine größtenteils so aus der Video. Also ich bin ja selber kaum Gamer, so. Ich bin Casual Gamer, ich spiele mal ein paar Spiele pro Jahr. Aber ich krieg das halt von außen immer mit, dass sich Videospieler irgendwie konstant darüber beschweren, immer wenn es irgendeine neue Entwicklung im Bereich Videospiele gibt, dass das jetzt Videospiele töten würde. Ich meine, und dann meistens ist es im Nachhinein total egal. Also zum Beispiel als 2013 war das, glaube ich, SimCity einen Online-Zwang hatte, sind die Leute auf die Barrikaden gegangen. Das war so der Todesstoß für Gaming, dass jetzt ein Spiel einen Online-Zwang hat. Heutzutage kräht da überhaupt kein Hahn mehr nach. So heutzutage wundert das halt so niemanden mehr. Das ist genauso wie Lootboxen oder Season Passes sind ja auch der Tod des Genres Videospiel. Alles wird nur noch auf Lootboxen ausgerichtet sein. Wir hatten dieses Jahr, glaube ich, also ich habe mal so eine Übersicht gesehen, wir hatten dieses Jahr, glaube ich, irgendwie 5 bis 10 AAA-Spiele, die bei Metacritic eine riesen, total tolle Bewertung hat, also Singleplayer-Story-Spiele, die logischerweise dann eben auch keine Lootboxen und keinen Season Pass haben. Also die Entwickler entwickeln schon noch gute Singleplayer-Spiele. Und um mal wieder den Bogen zum Thema dieses Podcasts zu schlagen, ich glaube, genau das Gleiche ist es auch bei Anime. Ich glaube, Leute, naja, guck dir mich mal als Case-Study an. Ich bin 2013 reingekommen. Und ich habe da, als ich angefangen habe, ein Highlight-Reel der Jahre 2004 bis 2013 bekommen. Und natürlich habe ich da aus jedem Jahr nur die Crème de la Crème geschaut. Natürlich habe ich nur, keine Ahnung, aus dem Jahr 2011 nur Steins Gate und Madoka und was weiß ich nicht alles, aber nicht kackige Visual-Novel-Adaption Nummer 143 und so, weil die halt in Vergessenheit gerät. Da redet niemand mehr drüber. Über den Slop redet niemand mehr eine Zeit lang später.
Ist genauso mit den 90er-Anime, ne? Wer jetzt sagt, in den 90ern war alles besser oder in den 80ern, ich fasse es mal beides zusammen, der redet von Titeln wie Akira, der redet von Titeln wie Ghost in the Shell, Evangelion, Cowboy Bebop, die ganzen ganz großen Highlights, die auch heutzutage noch mithalten können. Aber das ist halt so wenig.
Als wären solche Titel am laufenden Band rausgekommen in den 90ern. Dabei war deine Aufzählung gerade schon eine fast vollständige Aufzählung der ganz großen Highlights der 90er. So, klar, du kannst natürlich, je nachdem, wie man es nimmt, auch noch vielleicht Sailor Moon noch mit reinnehmen, was einen großen Impact hatte, auch wenn ich nicht weiß, ob, ganz im Ernst, wenn Sailor Moon genauso, wie es damals war, heute rauskommen würde, Leute sich da immer noch hunderte Folgen von anschauen würden.
Das ist auch kein Titel, der jetzt so genannt wird in dem Zuge meistens. Aber Leute sehen kein deeper, mature Anime ist. Aber ja.
Leute sehen 6 oder 7 Titel und das sind die 90er. Und da denke ich mir, das sagt doch einiges über die 90er aus, wenn ihr sagt, das war das geilste Anime-Jahrzehnt, aber könnt dann nicht mehr als 6 Titel nennen, die da richtig geil gewesen sind. So, das weiß ich nicht. Also ich könnte dir allein aus den letzten Jahren mehr als 6 Titel nennen, die ich sehr, sehr gut fand.
Um mal fair zu sein, die Leute, die dann bloß 6 Titel für die 90er nennen, die nennen meistens 0 Titel für die heutige Zeit. Aber ich bin mir immer unsicher, ob das wirklich, ob sie ehrlich sind, ob sie wirklich heutzutage nichts mehr enjoyen können oder ob sie aktiv haten, weil es nicht mehr Titel aus den 90ern sind. Da bin ich mir nicht sicher.
Also klar, das wollte ich gerade auch erwähnen, das hängt natürlich stark mit dem Phänomen des Elitismus auch zusammen. Wir kennen beide eine Person, die so ist. Also die auf ihrer Anime-List eigentlich kein Anime, der nach 2000 erschienen ist, besser als eine 5 von 10 bewertet hat. Und glaube ich auch immer der Meinung ist, dass damals sind halt noch die ganzen deepen, guten, mature Anime rausgekommen. Und ich glaube auch, also natürlich, irgendwo in jedem Bullshit steckt da auch immer ein Kernchen Wahrheit. Ich glaube, was diese Leute vielleicht meinen oder was ich legit finde, ist, wenn man sagt, ey, mir hat die Ästhetik, die damals vorgeherrscht hat, einfach besser gefallen als heutzutage. So, das kann ich verstehen. Oder dieser Cell-Animation-Look und so weiter. Weil Anime damals haben anders ausgesehen als heute. Das ist ein Fakt. Das finde ich, kann man nicht bestreiten.
Inhaltlich auch. Also heutzutage hast du kaum noch Titel, die jetzt so in Richtung Cowboy Bebop oder Ergo Proxy, den ich selber nicht sehr gut finde, aber der wird oftmals gerne mal in diesen Bereichen genannt.
Oder auch so experimentelle Sachen, sowas Techno-Lies, wie Perfect Lane. Blue oder Techno-Lies, Lane, genau. Also so diese Arthouse-Sachen, die es in den 90ern viel gab, sowas gibt's heute
selten. Das wird nicht mehr produziert heutzutage oder ganz, ganz selten. Ehrlich gesagt fällt mir jetzt gar kein Titel ein, der jetzt in letzter Zeit rausgekommen ist, den ich damit einordnen würde. Sind aber halt auch Titel, die mit einem anderen Zeitgeist entstanden sind, der heutzutage gar nicht mehr so vorherrscht. Deshalb ist das schwierig, solche Titel überhaupt in die heutige Zeit reinzubringen. Also wie willst du denn heutzutage sowas wie Lane unterbringen? Ein Titel, der sich teilweise sehr naiv mit dem Fortschreiten des Internets und dem Verbinden des Menschen mit der digitalen Welt auseinandersetzt. Der aus einer Zeit stammt, wo das halt alles noch sehr schwammig war, alles sehr nicht greifbar für die Menschen und wo dann viel ruminterpretiert wurde, wie Dinge mal sein könnten und das dann eben entsprechend sehr psychedelisch dargestellt war. Kannst du halt heute gar nicht mehr machen, weil heutzutage sind wir so aufgeklärt und dann funktionieren halt eher Titel wie Cyberpunk Edgerunners, wo wo wir schon in einer Zukunft sind, die einfach eine übertriebene Darstellung von allem ist, was wir aktuell an Entwicklungen haben, aber auf eine eher komödiantische oder halt übertrieben actionreiche Art und Weise. Und halt nicht so auf so eine philosophische Art und Weise wie bei Lane.
Und, ja, und vor allen Dingen, man muss halt auch diverse Kontexte betrachten. Auf der einen Seite, das war ein Japan, dessen Bubble-Economy gerade geplatzt ist, wo sowieso gerade so eine kollektive Depression quasi durch die ganze Gesellschaft gezogen ist. Und was dann sicherlich auch, wo dann sicherlich auch so ein gesellschaftskultureller Bedarf für so düstere, trostlose Werke war, die ein bisschen philosophisch sind und so ein bisschen so die Grundexistenz des Menschen hinterfragen. Und andererseits war die Anime-Industrie damals natürlich auch noch nicht so komplett durchprofessionalisiert und kommerzialisiert wie heute. Deswegen haben da vielleicht auch so arthausige Projekte noch eher entstehen können.
Ja, klar.
Was aber nicht heißt, dass es heute keine guten Anime sind. Die haben nur einen anderen Stil. Ich finde das ja, also ich mache mir ja regelmäßig zur Aufgabe und stelle das ja auch immer wieder in diesem Podcast hier fest, in Titeln, die natürlich auch einen Entertainment-Value haben und eine spannende Geschichte, aber auch Philosophie zu sehen und Philosophie herauszuarbeiten und zu interpretieren, weil das kann man sehr, sehr gut mit diesen Titeln machen. Es ist nicht so, als wären die deepen Titel, die sich mit philosophischen Fragen auseinandersetzen, verschwunden, nur die kommen jetzt halt nicht mehr in der Form daher von irgendwelchen gritty 90er-Anime mit schwarzhaarigen, sehr viel rauchenden Protagonisten, sondern halt in Form von Fate, Raildex, ReZero, was weiß ich nicht alles. Und ja, aber da muss ich natürlich auch darauf einlassen wollen, wenn man das alles nur wegwischt mit, oh, ist totaler Scheiß. Also, wie gesagt, Geschmack ist unterschiedlich. Wenn einem diese Titel einfach stilistisch nicht zusagen oder von der Art, wie sie heute inszeniert sind und so weiter, gehe ich noch mit, aber dann ist das ein persönlicher Geschmack. Und dann würde ich die Aussage, Anime waren früher einfach besser, auch nicht unterschreiben. Und deswegen. Aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube, Elitismus ist auch ganz oft einfach performativ. Ich glaube, das ist ganz viel auch einfach nur sich ein Image schaffen. Und hier im Chat wird gerade Frieren als Beispiel genannt, ist ebenfalls ein tolles Beispiel. Oshinoko, könnte ich dir auch einiges drüber erzählen, was ich da aus der Geschichte rausziehen würde.
Es ist halt mehr so eingebettet in Popcorn-Kino alles immer mal. Also du hast diese Themen, aber die sind halt ein bisschen mehr vernetzt mit hohem Unterhaltungswert, der heutzutage eine größere Rolle spielt, weil man damit ein größeres Publikum erreicht. Und ja, das kann für viele Menschen irgendwie abturnend wirken, weil sie lieber etwas haben, wo sie sich so voll rein immersen können. Aber das kommt halt so ein bisschen drauf an am Ende, wie weit dein persönlicher Geschmackshorizont gehen kann. Und wenn du offen gegenüber verschiedensten Genres, verschiedensten Ansätzen bist und eben nicht nur einen ganz eingeschränkten Geschmack hast und nur wirklich so diese 100% in Anführungsstrichen erwachsenen Titel die geben möchtest, die so in den 90ern und 2000ern produziert wurden, dann kannst du heute mehr Spaß an Anime haben als jemals zuvor, würde ich sagen.
Das würde ich auch sagen.
Und da ist die Anime-Industrie in einem viel besseren Zustand als die Gaming-Industrie, würde ich sagen, aber auch in der Gaming-Industrie würde ich komplett, also kommen immer noch jedes Jahr sehr viele Spiele raus, die gefeiert werden und die auch irgendwie was Besonderes erzählen und so. Denke ich, können wir abschließend so sagen. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum wir jetzt kein News-Thema als zum Thema der Woche gemacht haben, das liegt daran, dass heute immer noch dieselbe Woche ist. Und wir hatten ja schon ein News-Thema. Das heißt, in 3 Tagen ist einfach halt nichts passiert.
Und es stimmt mich auf jeden Fall optimistisch für dieses ganze Segment in Zukunft, weil wir haben heute eigentlich gesagt, gut, wir haben jetzt dieses kleine Thema mit den Retro-Anime, lass uns mal ein bisschen drüber quatschen. Nicht so lang wie letzte Woche, sondern einfach nur so ein bisschen austauschen, weil soll ja kein Talk-Podcast werden, nur so ein kleiner Aufwärm-Talk. Und wir haben jetzt trotzdem eine halbe Stunde drüber geredet.
Nicht ganz. Wir sind doch bei 24 Minuten. Wir können doch alles rumreißen, weil letztes Mal waren es 32 Minuten oder so. Wir sind noch.
Sehr schön. Aber ich glaube, wenn man uns jetzt nochmal weiterreden lässt, dann könnten wir da auch noch eine Stunde drüber reden über dieses Thema. Ja, könnten wir ein ganzes Podcast. Also es macht mich sehr optimistisch, weil das heißt, das Segment funktioniert zumindest von unserer Seite aus. Wie immer auch nochmal der Hinweis, was die Neuerungen im Podcast angibt. Wenn ihr irgendein Feedback dazu habt oder irgendwelche Wünsche oder Rückmeldungen, schreibt uns auf unserem Discord, schreibt dem Nana One Contime Instagram Account, dem ihr sowieso folgen solltet. Macht euch in den Spotify-Kommentaren bemerkbar. Wir machen das hier zu einem partizipativen Projekt und ihr dürft gerne eure Meinung dazu einbringen. So,
und jetzt haben wir vorhin so frühzeitig die Aufnahme begonnen, dass ich gar nicht die Möglichkeit hatte, unsere Umfrage abzuschließen. Das heißt, ich gucke jetzt mal bei den Dreier-Votes-Sachen rein. Wir haben jetzt drei Titel mit jeweils drei Votes, die als erstes geschaut werden sollen. Und ich gucke einfach mal, ah, guck mal hier, Endo hat für eins von denen gestimmt, dann stimme ich einfach für das gleiche, was Endo sagt. Ich kann jetzt bloß die Stimme nicht mehr abgeben. Das heißt, wäre ganz nett, wenn im Chat mal kurz jemand Freddy für die Statistiken informieren würden, dass wir jetzt beginnen werden mit folgendem Titel. Und zwar Mangakas Wonderful, wie hieß der? Ich bin schon wieder in der Zeile verrutscht. Oh mein Gott, das passiert in letzter Zeit so oft. Mangakas Weirdly Wonderful Workplace. Im japanischen Titel Egao no Tainai Shokuba des. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Eine Manga-Adaption vom Studio Voil. Die hatten wir letztes Jahr mit Acro Trip. Das war deren erster Anime. Der Manga ist von Kusushiro. Das ist die Mangaka von Inugami-san to Negoyama-san. Wofür ich mal irgendwann Fenster-Previews geschrieben habe. Das war...
Hast du, das stimmt, ich erinnere mich.
Wo Crunchyroll gegen vier Fenster-Gruppen oder so angetreten ist und versagt hat. Ja, das war noch... ich glaube, das war sogar die erste Season, in der Crunchyroll was rausgebracht hat. Wo dann noch irgendwelche Sachen, glaube ich, an irgendwelche Agenturen oder so outgesourced waren. Das war wild. Ich kann mich nur noch an die Fenster-Preview-Zeile erinnern, die ich mehrfach da im Review erwähnt habe. Erinnerung, dafür hat jemand Geld bekommen. der Manga zu Mangakas Weirdly Wonderful Workplace läuft seit 2019 und erscheint hierzulande auch seit 2022 bei Manga Jam Session. Regisseurin ist Suzuki Kaoru, die Regisseurin von My Roommate is a Cat und Dive. Im Drehbuch haben wir Inoue Mio, die hat das Drehbuch die Drehbücher zu Slow Start geschrieben. Und im Soundtrack haben wir noch Haneoka Kei, der Soundtrack-Komponist der Monogatari-Reihe seit Hana Monogatari und von Kaguya-sama. Jo. Ich weiß nicht, worum es in diesem Anime geht, aber anscheinend um Mangakas. Deshalb, auf geht's.
Der Manga ist besser.
Endo.
Ja?
Hast du es gespürt?
Was?
Hast du es gespürt?
Ja, was soll ich gespürt haben?
Die Atmosphäre. Die Atmosphäre zweier Frauen, die sich ganz dolle unbedingt gegenseitig ihre Arme in den Anus rammen möchten.
Warte, du meinst jetzt aber nicht...
Ich meine... Es ist...
Juri, Deutschraps Torschützenjäger im Gefangenentransport oder Porsche GT fahren. Messerklingen glänzen, Mattwachs von Phonex. Brattern irgendwann wird aus den Handschellen eine Rolex.
Dankeschön. Ende, worum geht's?
Es geht um Nana. Die ist eine Shoujo-Mangaka und zeichnet Shoujo-Manga. Das ist das, was Shoujo-Mangaka tatsächlich relativ häufig tun. Da ist eine überraschend hohe Schnittmenge zwischen Shoujo-Mangaka und Personen, die Shoujo-Manga zeichnen. Aber das nur am Rande, also der Edutainment-Aspekt war hier nicht so wichtig. Nee, die Nana ist außerdem hat extreme Social Anxiety und hat eigentlich eine konstante Panikstörung. Sie verhält sich wie ein Kaninchen. Also sie hat so ungefähr so die Relaxedheit eines Kaninchens, ne? Also so selbst das kleinste Geräusch bringt sie völlig aus der Fassung. Und vor allem, wenn sie eben soziale Interaktionen haben muss. Und das bringt sie immer wieder in ulkige Situationen mit der Kaede. Das ist nämlich ihre Redakteurin. Und die Nana, die möchte auf gar keinen Fall schlecht ankommen bei der Kaede und denkt dann immer ganz, ganz viel nach, wie sie jetzt diese und jene E-Mail formulieren soll und wann sie ihre Manuskripte abschickt und was auch immer. Und die Kaede selber, die ist da aber auch nicht so ganz, ganz clean. Also die denkt auch immer ganz viel nach, oh, wie verhalte ich mich jetzt der Nana gegenüber? Und dazwischen steht dann noch die Mizuki, die ist die Assistentin von der Nana und die denkt sich dann nach, Himmel, Herrgott, noch eins, was hab ich hier für wilde Menschen um mich herum? und findet das witzig und kommentiert das sarkastisch. Und im Chat schreibt gerade jemand, es geht darum, dass sie einen Manga zeichnet, der für Shoujo nicht ganz generisch ist. Auch wenn ich das Gefühl hatte, es ging vielmehr so um ihr Overthinking. Aber diese Person arbeitet an dem Anime bei Crunchyroll mit und damit vertraue ich mal ihrer Behauptung.
Mhm. Meinst du, dass die Mangaka, also die Original-Mangaka, hier quasi sich selber dargestellt hat und sie auch so ein Girl-Failure ist, die
ich sag mal, die
ihre eigenen Pisse lebt und effektiv nichts zustande bekommt und konstant on the edge ist und konstant am Ausrasten und am Schreien ist.
Der Fun-Fact ist, ja, ich glaube tatsächlich ziemlich viele Mangaka sind so, weil viele Mangaka sind, glaube ich, auch so Nischentalent-Menschen, die halt das sehr, sehr gut können und extrem kreativ sind. Aber es ist ja sowieso richtig oft so bei sehr kreativen Menschen, dass die ihr Leben nicht so ganz auf die Reihe bekommen. So, deswegen drehen ja auch so viele ab, wenn sie dann viel Geld haben und viel Erfolg und dann irgendwie damit copen müssen und so. Also ich glaube, das ist tatsächlich so. Und es ist tatsächlich auch so, dass in meinem Umfeld alle Menschen, die ich quasi so als überdurchschnittlich kreativ bezeichnen würde, einerseits auch so ein bisschen Probleme so mit den täglichen Herausforderungen des Lebens haben, wie, keine Ahnung, putzen und Termine wahrnehmen und halt so die Dinge auf die Reihe kriegen, die man so als Leben im Griff haben bezeichnen würde. Und ja, da schließe ich mich selber natürlich auch mit ein, denn ich bin wahnsinnig kreativ, müsst ihr wissen. Nein, aber einerseits das und alle diese Menschen sind neurodivergent. Und das, was ich auch immer wieder höre über kreative Leute aus der Manga-Branche, es gibt zum Beispiel, ich höre zum Beispiel oft, dass die Koyoharu Gotouge, die Autorin von Demon Slayer, unfassbar sozial inkompetent ist. Und das sagt sie auch von sich selber und gibt immer wieder Anekdoten, wie zum Beispiel einmal, wo sie sich mit ihrer Redakteurin in einem Ramen-Restaurant getroffen hat, um irgendwelche Story-Sachen zu besprechen. Und sie war so aufgeregt von dieser Interaktion, dass sie den gesamten Laden voll gekotzt hat.
What the fuck?
Das habe ich damals mal für einen Ninotaku-Artikel recherchiert. Also solche Geschichten höre ich immer wieder von Mangaka und sehr kreativen Menschen. Sind natürlich sicherlich nicht alle, ne? Zum Beispiel hier diese beiden Mangaka, die auf der Animagic waren, für diesen Shoujo-Manga da dieses Jahr, die wirken nicht so. Oder die Autorin von The Dangers in My Heart, die total aussieht wie die weibliche Protagonistin und immer sexy Bikini-Bilder und so von sich postet. Also ich glaube auch, dass die keine Real-Life-Bocchi ist. Aber ich glaube, die Schnittmenge zwischen Mangaka und Real-Life-Bocchis ist erwähnenswert.
Ich vermute auch. Also ich vermute, hier ist wahrscheinlich sehr viel, sehr, sehr viel persönliche Erfahrung steckt hier drin. Ich hab gerade nebenbei den Twitter-Account von der Mangaka geöffnet, um zu sehen, ob ich irgendwas da in der Hinsicht nachvollziehen kann. Aber sie postet eigentlich nur Promo für ihre Anime und Manga, wo ich gerade gesehen habe, dass ein weiterer Manga von ihr namens Amayo no Tsuki auch demnächst eine Anime-Adaption bekommt. Und in den habe ich irgendwie mal random reingelesen. Das ist so ein Musik-Manga und ich glaube auch Yuri. Also da kam noch kein Yuri vor in dem Moment, also in den paar Kapiteln, die ich da gelesen hatte. Aber da ging es um der machte einen interessanten Eindruck. Da ging es um eine taube Musikerin. Also keine Taubenmusikerin.
Ah, ja, den habe ich sogar auf meiner Liste. Also den habe ich auf meiner Ist-Klingt-Interessant-Liste. Ja, krass.
Ja.
Aber ist dann ja wahrscheinlich atmosphärisch komplett anders als das Ding hier. Weil
das kam mir in den paar Kapiteln, die ich gelesen habe, eher wie so ein bisschen was Melancholisches, vielleicht so ein bisschen Coming-of-Age-Richtung Hibiki Euphonium-mäßig vor. Während das hier halt fucking Bullshit ist, wo einfach nur wo der Hauptinhalt daraus besteht, dass die Protagonistin am Schreien ist und am Heulen, was mich verstörend stark unterhalten hat.
Es war halt wirklich literarisch Bocchi the Mangaka.
Ja, nur dass sie irgendwie teilweise noch mehr ausgerastet ist als Bocchi. Also so aufgrund wirklich, wie du es schon beschrieben hast, diese Kaninchen-Analogie, die kann natürlich nur einem Kaninchenbesitzer kommen. Aber jetzt, wo du es sagst, muss ich sagen, das ist sehr realistisch, weil jedes Mal, wenn ich Kaninchen beobachtet habe, dann
Kaninchen sind konstant on edge.
Die sind wirklich. Also werden
durch absolut alles panisch.
Dass Kaninchen nicht einfach nach einem Monat oder so spätestens immer an einem Herzinfarkt sterben, ist glaube ich ein Wunder. Und dass die Protagonistin hier, die Nana, wir wurden im Chat darüber aufgeklärt, dass ihr Vorname fast nie erwähnt wird, also die Futami, dass die nicht auch schon längst an einem Herzinfarkt gestorben ist, ist auch ein Wunder. Ja, ansonsten, ja, es ist halt wieder so ein Soft-Yuri-Ding. Ich weiß nicht, ob sich da irgendwas entwickeln wird. Wahrscheinlich nicht. Wurde uns im Chat ja schon so mehr oder weniger bestätigt, dass das so auf dem Level wahrscheinlich bleibt, was wir in der ersten Folge hatten. Also da ist schon irgendwie, da gibt es schon irgendwie so die Gedanken. Die Protagonistin ist halt so auch so ein bisschen, sie hat so ein bisschen horny Gedanken, also nicht so super horny, aber sie ist schon spürbar scharf auf ihre Redakteurin und aber alles auf so einem Level, dass es eher der Comedy dient. Und ich glaube, weiter geht's hier wahrscheinlich dann auch nicht. Und ansonsten ist halt in erster Linie, glaube ich, wieder so ein Mangaka-Alltag, so ein Arbeitsalltag-Anime, wo alles ein bisschen übertriebener dargestellt wird, als es eigentlich ist, aber trotzdem da häufig wahrscheinlich ein Fünkchen Wahrheit dabei ist. Und das finde ich immer ganz nett. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das hier finden soll. Also wie gesagt, sie ist als Protagonistin, ist sie ziemlich unterhaltsam. Aber das kann irgendwann auch nervig werden vielleicht. Also so fand ich das erstmal ganz witzig, wie sie irgendwie konstant irgendwie einen Nervenzusammenbruch bekommen hat in der ersten Folge und am Rumheulen war. Aber naja, ich weiß nicht, ob ich das für 13 Folgen lang unterhaltsam finden würde.
Ja, also ich muss da, also das ist, ich meine, ey, es ist Humor, es ist Comedy, ne? Und bei Humor ist es ja immer so, Humor ist unglaublich subjektiv, das wissen wir alle. Humor, jeder hat einen anderen Humor. Mich hat's nicht getroffen. Also du hast ja gerade gesagt, du findest so diese Girl-Failure-Geschichten ganz oft super lustig und unterhaltsam. Bei mir ist das etwas anders. Ich kann es unterhaltsam finden, wenn es für mich so ein bisschen mehr, also wenn es mehr zu bieten hat als ausschließlich das. Ne, so wie ja zum Beispiel Bocchi, was ich ja auch nicht so krass abhype wie alle anderen, aber was ich durchaus gut als guten Anime befinde. Einerseits natürlich wegen der absolut großartigen Delivery und andererseits, weil Bocchi ja auch noch so ein bisschen daneben so eine sehr seichte, aber durchaus vorhandene Bandgeschichte erzählt, die da ja und die Charaktere so ein bisschen mehr Tiefe besitzen. Und das hier war ja im Grunde eine reine Gagsammlung. Also es ging ja wirklich ausschließlich darum, um die Pointen sozusagen und darum, wie unglaublich kaninchenhaft unsere Protagonistin hier ist. Und das alleine hat sich bei mir nach 2 Szenen eigentlich schon abgenutzt. Und dann fand ich es auch nicht mehr lustig. Ich finde den Anime jetzt, ich finde auch nicht, dass der jetzt übertrieben gut inszeniert ist oder das irgendwie jedes Mal anders und jedes Mal kreativ aufbereitet oder so und dadurch so ein bisschen Frische reinbringt. Und wenn ich mir vorstelle, dass das über 13 Folgen so läuft, dann finde ich es, dann wird mir das wahrscheinlich extrem schnell sehr, sehr öde werden. Es hat so, klar, es hat so ein Base-Level an Unterhaltsamkeit geboten, ne? Es war alles on-model, es sah alles solide aus, es war auch nicht super mega scheiße inszeniert oder so und es waren auch einige Ideen dabei, die ich ganz niedlich und witzig und relatable fand, zum Beispiel als sie eine E-Mail geschrieben hat und sich so Gedanken um die genauen Formulierungen gemacht hat und sie hat irgendwie nach Deadline abgegeben. Ja, und jetzt wollte sie gucken, wie formuliert sie das jetzt, ne? Weil wenn sie da gar nichts zu sagen würde, dann wirkt das frech, dann wirkt das ja so, als würde sie als wäre das für sie eine Selbstverständlichkeit, dass sie nach der Deadline abgeben kann, aber wenn sie drauf hinweist, dann wirkt das needy und so weiter und da denke ich mir, oh, das, also ich kenne das total, wenn man irgendwie so, wenn ich an der Uni E-Mails an Professoren schreibe oder so und dann bei solchen Sachen auch nie weiß, wie soll ich das jetzt exakt formulieren. Heutzutage gibt's ja ChatGPT, der einem da wirklich gute Vorlagen liefern kann, aber 2019, als der Manga gestartet ist, gab's das natürlich noch nicht. Nein, da waren schon ein paar nette Dinge bei, aber wie gesagt, es hat sich krass abgenutzt, sehr schnell für mich und ich glaube, über 13 Folgen hätte ich da keine Freude dran. Aber, wie gesagt, Humor ist subjektiv, Humor ist unterschiedlich und wenn man auf diesen Trope steht, der hier dargestellt wird, dann kann das natürlich auch wahnsinnig unterhaltsam sein.
Ja, also ist jetzt kein Titel, der in irgendeiner Form krass rausgestochen ist, aber ja, war zumindest ein bisschen unterhaltsam. Ich würde sagen, wir kommen mal zu den Zahlen.
Endo. Dann machen wir das. Auf MAL haben wir eine 6,88 bei 2052 Bewertungen. Stand ist hier der 26.11.2025. Unsere Community gibt eine 5,21 bei 14 Bewertungen. Gabby, was gibst denn du?
Ich gebe noch eine 6 von 10. Ich mag solche Workplace-Comedy-Sachen teilweise schon so ein bisschen. Besonders wenn es so in die kreative Richtung geht, also aus dem Kreativ-Business. Und war zumindest ein bisschen unterhalten in der ersten Folge. Ein bisschen überdurchschnittlich. Aber ja, mal gucken. Endo.
Ja, wie gesagt, also ich fand's, ich will dem jetzt keine super schlechte Bewertung geben, weil ich fand ihn nicht schlecht. Also als schlecht würde ich ihn nicht bezeichnen. Aber er hat mich jetzt auch wirklich gar nicht gekickt, so wirklich. Ich gebe mal eine 5 von 10. Ich gebe mal eine diplomatische 5 von 10. Aber ich werde ihn definitiv nicht weiterschauen. Und das ist halt auch definitiv nicht meine Art von Anime.
Alles klar. Dann, shit, wir haben schon wieder vergessen, nach dem langen Anime den Kurzanime zu schauen. Okay, dann beginnen wir jetzt mit dem Kurzanime, den ich jetzt euch gleich anmoderiere und schaue danach einen langen Anime. wir schauen jetzt Forget That Night, Your Majesty, im japanischen Titel Heika Watashio, Wasurette Kudasai, lizenziert von niemandem. Eine Web-Manga-Adaption von den beiden Studios oder von drei Studios, von Imagica Infos und Imageworks Studio. Die hat man in dieser Kombi schon im letzten Podcast mit I Saved Myself Self with a Potion, einem Light-Anime, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Auch das ist wieder ein Light-Anime. Aber die haben sich jetzt noch ein anderes Studio rangeholt, und zwar Uan Pictures. Bekannt für das absolute Meisterwerk Zieh ne Egelfresse und zeig mir deine Schlüpper. Base. Der Webmanga läuft seit März dieses Jahres und ist auch hierzulande als Webmanga abrufbar seit Oktober, also seit einem Monat erst, über die Website Tappytoon, von der ich bis zu den Recherchen zu diesem Podcast noch nie was gehört habe. Aber offenbar ist das ein Webmanga, Webtoon, eine Webtoon-Plattform, auf der ihr legal Webtoons anschauen könnt. Also schaut mal vorbei oder lasst es sein, mir doch egal. Von Zieh ne Egelfresse und zeig mir deine Schlüpper haben wir auch hier den Regisseur Fukase Saya, der sonst noch nichts anderes gemacht hat, sondern ja, nur die Egelfresse. Und jetzt kann er endlich was anderes tun. Auf geht's.
Zeig ich mir deine Patientenverfügung. Gabby?
Ja.
Ich habe mir eingeschissen.
Ich auch.
Oh Gott. Und jetzt fick mich und mach mir ein Kind. Und erzähl mir währenddessen, worum es im Anime ging.
Ich muss erstmal wieder geistig mich zurückstellen auf den folgenden Anime, weil wir ja zwei gespottet haben miteinander.
Das ist, was dabei herauskommt, wenn ich in dem Moment, wo ich auf den Aufnahmebutton drücke, keine Ahnung habe, was ich als Anmod machen soll. Ich distanziere mich von allem.
Wir hatten das schon mal in schlimmer. Und da hattest du eine Ahnung, was du aufnehmen möchtest.
Das stimmt, das war sogar da nicht so lange her. Na gut.
Dilunia ist mal wieder so eine Damsel in Distress, die von ihrer gesamten Familie gehasst wird, weil sie einfach nur eine Girl-Failure ist. Und ist Teil von einer Adelsfamilie. Aber ja, es hat dort keine Relevanz in irgendeiner Form. Und sie soll jetzt zwangsverheiratet werden. Und zwar an Hades Corona, den Fürsten der Finsternis oder so. Und das ist jetzt ihre Chance, endlich aus ihrer Kackfamilie rauszukommen. Und als sie dann Hades begegnet, sagt er bloß zu ihr: Ich werde dich nicht ficken. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr
auf dem Key Visual, wo sie zwei kleine Jungs im Arm hat, die suspiciously so aussehen, wie ihre und Hades Kinder höchstwahrscheinlich aussehen würden. Aber behaltet eure Spannung, wer weiß, ob er sie am Ende doch noch fickt oder nicht. Also könnten ja auch die Cousins, seine kleinen Cousins sein. Also das ist schon eine spannende Story hier.
Holy shit. Ist auch gar nicht auffällig, dass der Junge, dass der das Kind mit den blonden Haaren die Augenfarbe vom Mann hat und die Haarfarbe von der Frau.
Vom Mädel. Und beim anderen ist es genau anders. Genau, ja. Es war ja auch ein Plotpoint. Wie war das nochmal? Er stirbt irgendwie, wenn er sich nicht fortpflanzt oder so. Irgendwie sowas war da doch auch noch drin, genau. Also das ist schon ganz schön spannend, du. Ich hoffe, der stirbt nicht, du.
Und auf AniSearch ist als Webtoon-Empfehlung unter diesem Anime noch der Webtoon I Got Pregnant with the Tyrant's Child eingetragen.
Ja.
Nun.
Damit wisst ihr jetzt alles, was ihr über den Anime wissen müsst. Kommen wir zu den Zahlen. Nein, ich habe gerade eben schon, zäumen wir es mal so auf. Also während wir den Anime geschaut haben, habe ich die ganze Zeit so ein bisschen so versucht zu predikten, in welche Richtung das geht und habe immer so gesagt, so, oh, das wirkt irgendwie total wie so ein Dark Romance, halb rapey, Rape-Fetisch-Smut-Zeug, so, wo sie dann jetzt an den heißen Dämonenlord mit dem 2 Meter Drachenkock verheiratet wird und so weiter. Auch weil die erste Szene, das war sowieso auch so ein Ding, so die erste Szene war, wie sie von ihrem Bruder sexuell belästigt wird, so völlig kontextlos und wird dann durch den Plot unterbrochen mit, hey, du wurdest jetzt an den Hades da verheiratet und so. Und das hat auch überhaupt gar keine Relevanz mehr später, dass der Bruder sie sexuell belästigt hat. So, da, also dieser Autor oder diese Autorin hat da gesessen und sich gefragt, wie kann ich meine Geschichte jetzt am besten eröffnen, und ist zu dem Schluss gekommen, Inzest, sexuelle Belästigung, Freunde, das brauchen wir. Das ist ein guter Opener hier. Hm. Wilde Sache. Und,
aber also der Bruder war hot und damit ist es voll in Ordnung, dass er sie Inzest sexuell belästigen wollte.
In der Welt der Dark Romance Rape-Fetisch-Romane wahrscheinlich sogar wirklich. Auf jeden Fall, dann später stellt sich raus, er ist eigentlich so der Liebe, er ist, glaube ich, so der Typ, der so nach außen hin so kalt und hart ist, aber eigentlich eine weiche Seite hat, der Tyrant, weil er auch ganz höflich zu ihr ist, aber natürlich so abweisend erst. Und dann eben dieser Plotpoint von, er muss seine, wie war das, also ich krieg das nicht mehr so ganz zusammen, er muss seine ausgewählte Ehefrau bumsen, weil er sonst stirbt und muss einen Nachfolger zeugen, aber er will sterben und will das deshalb nicht machen, oder, warte mal, ich geh mal einmal in die Folge rein und lese mir das mal durch.
Ich hab das schon wieder vergessen, ich hab das verdrängt. Während Endo nachschaut, können wir ja mal kurz über die Produktionswerte reden. Es ist ein Light-Anime, der unfassbar wenig Animation hat. Also hier ist wirklich fast nur noch irgendwie so ein paar Bewegungen rumgetweent. Und also da hatte der Potion-Anime das Isekai-Ding in der letzten Ausgabe signifikant mehr Animation und der hatte schon nicht viel. Hier war jetzt wirklich nicht viel Bewegung drin. Hast du was rausgefunden?
Also so wie ich das verstanden habe, ist das in seiner Familie? Ja, genau so. Also ich habe jetzt nur hier so in diesen einen Dialog reingeskippt. Also ich weiß nicht, ob es woanders nochmal mehr Kontext gibt in diesem hochkomplexen Werk. Aber es ist wohl so in seiner Familie, dass das Oberhaupt an seinem 30. Lebensjahr durchdreht und stirbt, wenn er kein Nachvollkommen zeugt. Und dass der Grund dafür ist, dass die so eine krasse Magiefähigkeit bekommen haben. Und dann wurden sie verflucht. Deswegen müssen sie das jetzt machen. Aber warum er das nicht will, beziehungsweise wir haben am Ende der zweiten Folge schon gesehen, wie er sie gebumst hat. Also erledigt sich irgendwie. Ich glaube, es wird gar nicht erklärt, to be honest. Ich glaube, er sagt das einfach, ja, will ich nicht. Und dann sagt sie, ja doch, mach mal nicht, ich will nicht, dass du. Warte mal, okay. Also ich habe jetzt gerade durch die Folge geskippt.
Also es sind by the way auch ihre Kinder, ne? In der offiziellen Beschreibung steht das direkt drin, dass sie schwanger wird von dem Dude, weil sie ihn irgendwie verführt hat und danach haut sie ab. Ja,
offensichtlich.
Und 7 Jahre später findet er sie wieder.
Ich habe gerade durch die Folge geskippt und habe damit die Folge quasi essentiell gerewatcht, weil die ist sehr, sehr kurz. Und es ist tatsächlich so, du kriegst keinen Kontext. Er geht zu ihr hin und erklärt ihr das, dass er stirbt, wenn er sie nicht bumst. Und dann sagt er, ich will das aber nicht. Und dann sagt sie, doch! Doch, du hast mich aus meinem beschissenen Elternhaus rausgeholt, mach das mal. Und dann sagt er, ja, okay, gut, dann machen wir das. Ja, und dann hat er Sex mit ihr und zeugt offensichtlich Nachkommen.
Im Chat werden wir gerade nochmal mit Kontext aus dem Web-Manga gefüttert. Er hatte offenbar eine andere, auf die er steht, die er seit eine Kindheitsfreundin von ihr, und sie druckt ihn dann, um Sex mit ihm zu haben, und haut dann ab. Dark Romance auf jeden Fall richtig gut, du Bruder.
Es ist, das sind Geschichten aus dem Leben, du. Max, maximal dummer, übersexualisierter Smut, keine Ahnung, also wer auf sowas steht und sich das dann noch mit unfassbar beschissenen PowerPoint-Präsentationen, Light-Anime-Animationen angucken will, dann der möge hier zugreifen. Ich habe schon gesagt, ich würde echt gern mal die Leute kennenlernen, die solche Light-Anime unironisch genießen. Also die das sich unironisch so abends hinsetzen, so eine kalte Cola aufmachen, eine Schüssel Popcorn nehmen und dann sagen, so, jetzt gucke ich mir hier die Heika Watashi wo Wasurete Kudasai an. Wilder Schlag von Menschen. Wilder Schlag von Menschen. Meins war es nicht. Kommen wir zu den Zahlen, würde ich sagen.
Auf ML haben wir eine 5,70 bei 572 Bewertungen. Stand hier der 26.11.2025. Guckt also auch keinen Schwanz, das Ding. Unsere Community gibt eine 2,40 bei 10 Bewertungen. Endo.
Ich gebe eine 2 von 10. Das hatte einen gewissen Trash-Entertainment-Value. Ne, man konnte sich exzellent drüber lustig machen und schockiert davon sein, wie unfassbar anhinscht und kacke das Ding ist. Aber darüber hinaus hat das keinen Wert, Gabby.
Ich gebe eine 1 von 10. Mir war der Trash-Entertainment-Faktor nicht genug. Das war zu wenig. Und damit kommen wir zum nächsten Anime. Und zwar ist das Blutsaugen für Anfänger. Ein unfassbar urkomischer Titel, den sich Crunchyroll ausgedacht hat für den Anime Chantosu Inoi Kyuketsuki-chan. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll.
Eine japanisch-philippinische Co-Produktion. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Ich glaube nicht. Auf japanischer Seite haben wir da das Studio Field. Die hatten wir diese Season schon mit Chitose is in the Ramune Bottle. Und auf der philippinischen Seite haben wir das philippinische Studio World Anime Networks, die hier auch den Großteil der Animationen beigesteuert haben, weil in den Credits fast keine japanischen Namen zu sehen war. Also, hier ist eher so der Core-Team-Teil, so Director und so weiter. Es kommt von der japanischen Seite und die tatsächliche Animation ist dann in den Philippinen entstanden.
Aber Philippinen größer als Japan, denn das ist ein Titel, der keine sechswöchige Pause einlegt.
Das ist korrekt.
Also scheint das philippinische Team besser abzuliefern als das japanische.
Das ist korrekt.
Philippinen ja. 1, Japan 0. Demnächst Anime nur noch aus den Philippinen.
Ja. Das Ganze ist eine Manga-Adaption und der Manga lief von 2021 bis August dieses Jahres in 9 Bänden, also ist abgeschlossen das Ding. Als Regisseurin haben wir Yamai Sayaka, die Regisseurin von Fabi Niku und Dungeon People. Und dann haben wir hier noch Assistenzregisseur Ikehata Takashi, der hat bei Genshiken und Potemayo Regie geführt. Das sind zwei sehr, sehr alte Titel mittlerweile und ich kann euch aber keine aktuelleren Titel nennen, denn der macht seit 11 Jahren nur noch Assistenzregie und Episode Direction. Und seine eigenen Werke sind schon sehr, sehr alt. Dann haben wir noch im Drehbuch Ayana Yuniko, das ist die Autorin von Flip Flappers und die hat außerdem die Drehbücher geschrieben bei The Magical Girl and the Evil Lieutenant Used to be Arch Enemies. Ja, es gibt keinen Plop für euch, denn wir haben das direkt danach geschaut. Deshalb darf Endo euch jetzt nicht erzählen, worum es geht, weil das schon wieder mein Job ist. Stimmt. Wenn wir noch den englischen Titel hätten, der übrigens Little Miss Vampire Can't Suck Right ist, dann könnte ich euch jetzt einfach auf den Titel verweisen, denn das ist im Prinzip genau der Inhalt. Es geht um die Luna. Die Luna ist das beliebteste und hübscheste Mädchen in ihrer Klasse. Die ist so hübsch, dass sogar die Mädels auf sie stehen und wir Yuri bekommen. Sie ist aber eine Vampirin, was relativ normal angenommen wird, weil das in der Welt anscheinend jetzt nichts super Außergewöhnliches ist. Das wirkt sich auch jetzt nicht so unbedingt negativ auf ihren Alltag aus, denn sie kann ganz normal in der Sonne leben, sie kann normales Essen essen, sie kann Knoblauch verspeisen und Kreuze begutachten, ohne sich dabei einzuscheißen. Und einer ihrer Klassenkameraden ist der Tatsuta und kommt eines Tages auf ihr Geheimnis und sie braucht eigentlich Blut, aber sonst kriegt sie irgendwann mal so einen Koller und kracht zusammen, aber und kann auch ihre Vampirfähigkeiten wie Fliegen können sonst nicht richtig entfalten. Aber sie saugt kein Blut, weil sie ja, eine komplette Lusche ist und das einfach nicht drauf hat. Und Tatsta bietet ihr dann an, dass sie einfach ja an ihm üben kann, dass sein Arm ihr Trainingsarm wird und sie da ein bisschen dran rumknabbern kann. Und so passieren ulkige Geschehnisse, bei denen sie an seinem Arm saugt und dann Chibi wird und dabei keine Füße hat, weil sie dann abgetrennt sind. Und danach wird sie wieder un-Chibi und die Füße sind wieder da. Währenddessen wird das alles super witzig kommentiert in den Gedanken von Tatsuta, der fast nie einen Mund hat, aber manchmal dann schon, wenn er mal kurz was sagt. Aber manchmal hat er auch keinen Mund, wenn er was sagt. Und dann lässt er einfach nur seine Gedanken in Form von Wellen manifestieren, die dann akustisch wahrnehmbar sind durch andere Menschen. Hoho, was ein Nator, was für ein Naturtalent. Endo, wie fandst du es?
Also, Gabby hat gerade im Grunde mit, also euch eine komplette Zusammenfassung des gesamten Animes gegeben. Denn dieser Anime hat exakt einen Witz. Dieser Witz, oder genau eine Szene, die er immer wieder in Endlosschleife wiederholt. Und zwar, die beiden sitzen zusammen, sie isst etwas, also ein normales Lebensmittel. Er sagt dann, hey, du bist doch eine Vampirin, du isst doch gar kein, also du wirst doch nicht satt von normalen Lebensmitteln, du musst doch Blut saugen. Dann grummelt ihr Bauch, dann sagt sie, ja, ich kann halt nicht Blut saugen, ich bin da voll scheiße drin. Und dann sagt er, ja, aber ist doch kein Ding, du kannst doch von mir Blut saugen, ich hab da überhaupt nichts gegen. Kannst du ja bei mir üben so ein bisschen, ich judge dich da nicht. Und dann sagt sie, ja, ehrlich? Dann sagt er, ja, ehrlich. Sie so, sag Walla, er so, Walla. Und sie dann, ehrlich, Walla. Und er dann, ja, Digga, ehrlich, Walla, jetzt mach. Und dann sagt sie, ja, okay, gut. Und dann saugt sie sein Blut und wird Chibi und sieht aus wie ein Säugling. Und er sagt, er fühlt sich wie eine Mama. Unironisch, also das passiert hier. Und danach ist gut. Und dann kommt die nächste Szene. Und jetzt spult ihr einmal so eine Minute zurück und hört euch das nochmal an. Und das macht ihr 12 Mal. Und dann habe ich für euch den kompletten Anime zusammengefasst.
Banger.
Ja, was soll man dazu sagen? Also,
ich will es ja nicht, wir versuchen gerade die ganze Zeit, glaube ich, beide, um den Begriff herumzuschiffen, damit wir ihn nicht schon wieder nennen müssten, aber es ist ein fucking Gimmick-Anime. Und es ist wieder ein Girl-Failure-Anime, der dritte heute am Stück.
Ja.
Aber ja, viel mehr ist es auch nicht. Ich habe gerade mal in die Credits reingeschaut, der restlichen Folgen. Bis Folge 7, die aktuell draußen ist. Und ja, also sie haben tatsächlich unfassbar wenige Japaner in irgendeiner Form kreativ mitgewirkt. Also das ist ja fast nur Philippinen. Also Key Animation hat wirklich kein einziger Japaner mitgemacht. Das sind ausschließlich Philippinen. Und ja, die meisten anderen Sachen auch. Tja.
Ja, also was soll man dazu sagen? Also letzten Endes, der Anime hat einen Witz. Dieser Witz ist nicht sonderlich gut. Der ist, also von der Ankündigung her dachte ich mir schon, ey, das ist ein absoluter Gimmick-Anime. Das klingt unfassbar langweilig, das klingt unfassbar abgedroschen, weil wir hatten schon mehrere Anime, in denen es um Vampire ging, die ihr Leben irgendwie in der normalen japanischen Gesellschaft bestreiten müssen. Ich fand keinen davon sonderlich interessant oder gut. Das waren alles super langweilige Slice-of-Life-Comedy-Blobs. Deswegen fand ich das von der Ankündigung weg schon super langweilig, den Anime. Dann wiederholt er immer den gleichen Witz. Der Witz ist nicht sonderlich witzig. Der ganze Humor ist nicht sonderlich witzig, weil wir haben hier wieder so ein Kommentator-Anime, wo wir die ganze Zeit eigentlich nur den inneren Monolog vom Main-Character kriegen, wie der
sowas.
Alles
macht mich so wütend.
Voll ulkig und voll merkwürdig findet, was sie macht und sagt, ohoho, sie ist ja eine Vampirin, das ist so ulkig und merkwürdig, aber sie ist auch ganz niedlich und ich mag sie eigentlich ganz gern.
Diese ganzen verfickten Kommentator-Charaktere sind die absoluten Mega-Hurensöhne. So nett sie auch irgendwie Bastard sind oder so, aber das sind wirklich absolute Bastarde. Irgendwie, ich hoffe, in jedem Anime sterben die am Ende einfach brutal. Es ist solche dummen Wichser, Alter. Solche verfickten Hurensöhne.
Ich schwöre, lass Prügelei mit denen anfangen.
Ja, Mann.
Ja, auf jeden Fall. Und dann, Gabby und Endo wollen eine Prügelei mit mir anfangen. Das ist ja ulkig. Mensch, Gabby, Mensch, Endo. Ja, so wird das dann wahrscheinlich enden. Ja, also wilde Sache auf jeden Fall. Und ja, davon ab. Am Ende war es ein witziger Fiebertraum noch. das muss man gesehen haben. Das kann man nicht sonderlich gut beschreiben. Das muss man gesehen haben. Es wird am Ende ein unfassbarer Fiebertraum. Also da ist, also ich habe gesagt, wenn ich gekifft hätte, während ich die Folge geschaut habe, würde ich in dem Moment glauben, ich habe eine Psychose. Und das ist nicht ein real existierender Anime, den ich hier gucke. Da ist der Autor, da hat der Autor dann so komplett sich mit dem Staubsauger das Hirn aus den Ohren gesaugt. Aber ansonsten ist es halt.
Am weirdsten war halt immer, dass ich so jedes Mal, wenn so die ein bisschen zu erotisch dargestellten oder zuvor im Build-up ein bisschen zu erotisch dargestellten Blutsaugeszenen, dass sie dann immer zu einem Kleinkind wird, also zu so einem Chibi-Charakter, der aber irgendwie so eine merkwürdige Säuglingsform hat und irgendwie so
also solche,
abgetrennte Füße und
solche Dinge kommen da dann eben auch noch dazu. Ja, es ist alles in diesem
Anime tatsächlich passiert.
Merkwürdig.
Wie wir in der After-Credits-Scene noch erfahren haben, dass sie tatsächlich zu einem Chibi-Monster wird.
Aber leider wird sie nicht wieder unchibi. Also nicht in derselben Sequenz, deswegen ist es nicht so witzig.
Ja.
Also was soll man dazu sagen? Es ist unfassbar merkwürdig, den ganzen Anime umgibt. Also entweder ist es merkwürdig oder ihn umgibt ein richtig komischer Vibe. So ein richtig ganz, ganz weirder Vibe einfach. Und dementsprechend hat das nicht wirklich irgendeinen Spaß gemacht in irgendeiner Hinsicht und war hauptsächlich Kacke. Ja.
Alles nur die Schuld der Philippinen. Grrr, Philippinen. Zahlen. Auf MRL haben wir eine 6,69, nice, bei 2991 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 4,09 bei 11 Bewertungen. Endo.
Ich gebe eine 3 von 10. Ich fand das wirklich Kacke. Gabby.
Ich gebe noch eine knappe 4 von 10. Ein paar Momente waren ganz cute, aber ich konnte hier nicht allzu viel Unterhaltungswert hinausziehen. So, dann kommen wir zum nächsten Titel und zwar ist das A Wild Last Boss Appeared. Im japanischen Titel Yasei no Lasto Bosso ga Nawareta. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Der hat dort auch einen Simuldub spendiert bekommen. Das Ganze ist eine Light Novel-Adaption vom Studio Wow World. Die haben wir exakt alle 4 Jahre bei uns im Season-Podcast. Zuletzt vor 4 Jahren, 2021, mit Seirei Gensouki Spirit Chronicles und davor 2017 mit Anime Gataris. Wie auch immer sich ein Studio über Wasser halten kann, das alle 4 Jahre ein Anime produziert, aber ich schätze einfach nur mit sehr, 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 sehr viel Aushilfsarbeiten. Wo ich jetzt nicht unbedingt nachgucke, wie viel das ist, aber wird schon so sein. Die Light Novel ist abgeschlossen. Die lief von 2015 bis 2019 in 25 Bänden, was schon eine ganze Menge ist für gerade mal 4-5 Jahre. Die Manga-Adaption der Light Novel erscheint seit Mai dieses Jahres bei Manga Jam Session. Und als Regisseur haben wir Horiuchi Yuya. Der hat bisher nur zu einem Chibi-Kurzanime-Ding zu Love Life! Nijigasaki High School School Idol Club Regie geführt, und zwar Nijiyon Animation hieß das Ding. Er hat allerdings auch Assistenzregie geführt bei eben erwähnten Love Life!-Titel von zumindest bei Staffel 2 und bei Mitsuboshi Colors. Dann haben wir noch im Drehbuch Fudiyasu Kasuyuki, der Drehbuchautor von That Time I Got Reincarnated as a Slime und Shangri-La Frontier. Und im Soundtrack haben wir Techno Boys Palcraft Green Fund, bekannt aus Fate Loli und Kakegurui. Und damit, genau. Let's go.
Jawoll!
Ende, worum geht's?
Es geht um ein Videospiel, in dem verschiedene Fraktionen einer mittelalterlich-europäischen Fantasy-Welt Kriege gegeneinander führen. Es ist quasi wie ein PvP-Taktik-MMO-Game. So. Und man muss halt Nationen führen und Völker führen und Kriege gegeneinander spielen und so weiter. Es heißt Xgate Online und es gibt da den Hauptcharakter, der. Weiß ich nicht, ob der überhaupt einen japanischen Namen hatte, aber der spielt auf jeden Fall Lufas Mafal. Das ist eine gefürchtete Kriegerin, die super OP ist und er ist mit seinem Charakter so krass und so OP und fickt alle weg mit seiner Gilde, dass er sogar die Existenz von dieser Kriegerin sogar in den Canon von dem Spiel aufgenommen wird und er wird quasi so die ultimative Challenge für jeden, der das Spiel irgendwie spielen möchte. Aber irgendwann nach Zeiten voller Glanz und Gloria tun sich 7 Spieler zusammen und strecken Lufas dann doch nieder. Und in dem Moment bekommt er eine Benachrichtigung auf seinem PC, die sagt, ey, willst du eine ganz neue Challenge ausprobieren? Er sagt, ja, sicher. Und wird in das Spiel reinkarniert als sein eigener Charakter. Oh mein Gott, Freunde, stellt euch das mal vor. Ihr werdet in ein Videospiel reinkarniert. Maschallah, das ist so heftig.
Bruder.
Boah, da haben sie sich was ausgedacht. Ich hab krass, dass da jetzt endlich mal jemand ein Anime zu produziert. Das gab's noch nie. Naja, auf jeden Fall ist die Welt, in die er da reinkarniert wird, aber nicht mehr ganz die, an die er sich erinnert. Der Kampf gegen Lufas ist 200 Jahre her und mittlerweile haben die Dämonen und Bestien das Königreich übernommen. Die 7 Krieger sind nach dem Kampf ziemlich schnell niedergestreckt worden und der Einzige, der jetzt quasi wieder Ordnung schaffen kann, und Ordnung bedeutet natürlich eine Herrschaft der Menschen als auf jeden Fall eine Herrschaft der Menschen, des menschlichen Volkes und keines anderen Volkes. Und er macht sich jetzt auf den Weg, um seine alten Gefährten wieder zu versammeln und eben sich den Dämonen zu stellen.
Seinen inneren Dämonen.
Heftig. Also, boah, das ist ein Plot, ne? Also, wir haben ja immer mal wieder so Anime dabei, die sind, haben einfach so Ideen, die es vielleicht schon mal gab, weil es gab jede Idee schon mal irgendwie, ne? Aber es gab aber hin und wieder haben wir mal so Anime wie eben zum Beispiel Ketzer beispielsweise, die bieten dann schon mal etwas, das ist in Anime einfach unfassbar ungewöhnlich. Und das hatten wir hier auch wieder.
Oder es ist einfach Genderbender Overlord mit Waifus.
Nein.
Nee, meinst du nicht?
Nein.
Meinst du nicht so die Tatsache, dass wir auf dem Keyfischl fast nur Waifus sehen? Könnte darauf hindeuten, dass das Genderbender Overlord mit Waifus ist?
Das halte ich für unwahrscheinlich.
Okay.
Ich glaube, das ist hier wirklich ein Autor, der sich richtig was einfallen, der mal gedacht hat, oh, immer diese Standard-Anime-Geschichten, die immer und immer wieder erzählt werden, das ist doch voll langweilig so. Das lockt doch auch keine neuen Fans mehr zu Anime und so weiter. Mittlerweile hat sich das doch, ist sowas wie, keine Ahnung, mittelalterliches Polen und die Frage nach dem, nach der Vorherrschaft der Kirche oder irgendwie so Wikinger oder vielleicht, oder Coming-of-Age-Geschichten, so, weiß ich nicht, oder vielleicht auch mal so kreativere Sachen, so als Sohn eines Idols wiedergeboren, weiß ich nicht, Digi. Als in einem Videospiel wiedergeboren werden. Das ist es. Das brauchen wir. Das ist Qualitätscontent, den sich die Leute wünschen. Und ich bin mir sicher, das hier ist das neue Attack on Titan.
Ich glaube, du bist ein bisschen unehrlich und möchtest gerade nicht zugeben, dass das einfach nur Genderbender Overlord mit Waifus ist.
Nee, auf gar keinen Fall.
Und vielleicht auch einen Fetisch bedient, bei dem man seine eigene Waifu ist. Zur eigenen Waifu wird.
Also wenn es so wäre, dann hätte ich ja zu dem Anime überhaupt nichts zu sagen. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich an dieser Stelle so einen kleinen Rant darüber halten, dass ich die Story unfassbar langweilig fand, dass ich alle Charaktere uninteressant fand, dass es einfach ein super abgedroschenes, lames Videospiel-Reinkarnations-Setting ist, dass wir von vorne bis hinten und hinten bis vorne durchgenudelt schon 6000 Milliarden Mal hatten. Dass der aber ganz ordentlich produziert war und dass ich das schade finde, dass das Studio, das alle 4 Jahre etwas produziert, ausgerechnet so ein Projekt jetzt hat, weil sie hätten ihre eigentlich recht guten Ressourcen in was Besseres stecken können, weil wir hatten hier 2 relativ schicke Kämpfe, wir hatten hier ein überdurchschnittlich kreatives Weltendesign, was eigentlich ganz nett durchdesignt war, also jetzt nicht kreativ im Sinne von, es hat irgendwas Spektakuläres dargestellt, aber es waren halt wirklich schicke Hintergründe mit vielen hübschen Details und so weiter und die ganze Fantasy Welt war eigentlich ganz atmosphärisch. Das täuscht aber nicht über, würde aber in dem Fall, in diesem, wir bleiben im Konjunktiv, nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass hier inhaltlich alles generisch wie Fick und Kacke war und ich es dann doch sehr, sehr langweilig fand.
Ja, also produktionstechnisch war das wirklich ziemlich nice. Also die von Endo eben erwähnten Kämpfe ganz am Anfang und ganz am Ende, die waren sehr schick animiert, besonders der Kampf ganz am Anfang, da gab es tatsächlich so ein paar nette Sakuka-Momente, die wunderbar aussahen. Regietechnisch auch teilweise sehr, sehr strong, also da gab es sehr viel, wurde sehr viel gespielt, so mit Framing von so mit Kamerawinkeln und generell so Framing von Szenen. Tatsächlich ehemaliger Silverlink-Director, der unter Onuma gelernt hat, da hat man auch so ein paar Stilmittel wiedererkannt, wenn man da mal ein bisschen genau drauf geguckt hat. Also habe ich da zwischendrin mal rein gerecherchiert, während wir das geschaut haben. Aber darüber hinaus, ja, also die sehr, sehr stabile Inszenierung, die hat in vielen Momenten darüber hinweg getäuscht, dass es inhaltlich halt wirklich abgedroschen ist und wirklich inhaltlich genau das gleiche ist wie Overlord. Ich würde sagen, die erste Folge hat mich ein bisschen besser unterhalten als die ersten, ich glaube, 5 Folgen Overlord, die ich gesehen habe. Danach habe ich nicht mehr weitergeschaut. Aber es hatte wieder so einen anstrengenden Mittelteil, so ein Kern der Episode, in dem ziemlich trocken einfach runtergerattert wurde, worum es hier gerade geht, wie die Welt funktioniert und so weiter. Der ganze Videogame-Teil ist meiner Ansicht nach mal wieder komplett sinnlos, weil er wieder so ein merkwürdiges Element da reinbringt in eine Fantasy-Welt, die so, wie sie ist, funktionieren könnte, ohne dass man dieses Isekai-Element da reinbringt. Jetzt mit diesem Element einfach billig wirkt. Und das ist immer schade bei Anime, die einfach auch so als Fantasy-Anime funktioniert hätten. Der Anime hätte wunderbar funktioniert, wenn die einfach tatsächlich irgendwie so ein übermächtiges Geschöpf ist, das dann 200 Jahre später reinkarniert wird, weil sie eben nur versiegelt wurde und nicht richtig getötet, vernichtet worden ist. Und dann eben wieder aufwacht und die ganze Welt ist anders und sie muss sich wieder zurechtfinden und politisch und so weiter und welttechnisch hat sich alles verändert. Solche Sachen kann man machen. Das sind Elemente, die auch in regulären Fantasy-Stories aller Art, aller Herren Länder sehr oft verwendet werden. Solche versiegelter Boss taucht Jahrhunderte später wieder auf. Stories und sowas halt aus der Sicht des Bosses selber darzustellen, ist etwas, was nicht überkreativ ist, aber was ich, wo ich sage, ey, kann man eine legitim, einigermaßen unterhaltsame und interessante Story draus machen. Aber so haben wir diesen komischen Isekai-Aspekt da drin, sodass wir immer wieder in Gedanken, so die Gedanken des Hauptcharakters hören, der wieder irgendwie denkt, so, ja, im Spiel war ja das so und so und so und so und pff, juckt, Digga. Wird wahrscheinlich auch wie immer entweder nie oder viel zu spät irgendwann an irgendeiner Stelle, wo die Light Novel zwar gerade ist, aber der Anime nie hinkommen wird, erklärt, warum er da jetzt irgendwie reintransferiert wurde in die Spielwelt. Aber auch das wird höchstwahrscheinlich sehr, sehr aufgesetzt wirken und hätte man dann einfach auch weglassen können. Ja, und ansonsten, ich fand's noch, es hatte noch einen okayen Unterhaltungsfaktor für mich. Durch die Inszenierung, durch die ganz nette, übertriebene One-Punch-Man-Action, die, ich glaube, signifikant besser aussieht als die One-Punch-Man-Action im eigentlichen One-Punch-Man dieses Season.
Also, wenn ich was Nettes sagen soll, ich würde mich auf jeden Fall anschließen, dass es einen gewissen Unterhaltungswert einfach durch die sehr gute Umsetzung hat. Also durch die für seine Verhältnisse sehr gute Umsetzung, für Isekai-Slop-Verhältnisse überdurchschnittliche Umsetzung auf jeden Fall, sehr gute Umsetzung. Hat eine ganz nice Fantasy-Atmosphäre. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich es mal mit Overlord vergleiche, also ich finde Overlord richtig scheiße. Ich habe die ersten 4 Folgen davon geschaut, fand das so unfassbar langweilig, also richtig zum Kotzen langweilig, und hab's dann gedroppt und ich kann mich dran erinnern, dass einer der Gründe war, weil Overlord in den ersten 4 Folgen extrem trocken war. Also es war wirklich nur irgendwelche Mittelalter-Fantasy-Politics und Planungen und Schlachten und hier eine Schlacht und da eine Schlacht und ich finde sowohl Militär-Anime als auch so reine Politik-Laber-Anime sehr, sehr anstrengend zu schauen. Bei Politik-Laber-Anime kommt es immer dann so ein bisschen drauf an, wie spannend die eigentliche Story dann tatsächlich ist. Aber in der Regel finde ich die trotzdem anstrengend, selbst wenn die Story eigentlich ganz gut ist. Und da war das hier schon ein bisschen besser. Ich meine, er scheint ja jetzt zumindest nicht nur, oder sie oder Xir, scheint ja jetzt zumindest nicht nur auf dem Thron zu sitzen und irgendwelche Leute rumzukommandieren und irgendwelche Schlachten zu schlagen, sondern dann ja wirklich ins Feld zu ziehen. Und es gibt dann ein paar Kämpfe und es gibt ein bisschen Action und dann stoßen wahrscheinlich später noch die anderen Gruppenmember dazu und dann gibt's vielleicht so ein paar nette Interaktionen und so. Und deswegen ist es schon weniger trocken als Overlord und das ist für mich auf jeden Fall ein Improvement. Nichtsdestotrotz fand ich die Prämisse und die Story einfach so egal und so lame und so unkreativ, dass ich mir denke, nee, also brauche ich nicht mehr von. Weiß ich nicht. Ist bestimmt einer der besseren Fantasy-Slop-Titel, der in letzter Zeit so rausgekommen ist. Und wenn ich jetzt übertrieben Bock auf einen Fantasy-Titel aus der aktuellen Season hätte, dann würde ich es mir geben. Aber habe ich nicht.
Ja. Dann gehen wir mal zu den Zahlen, oder?
Dann gehen wir mal zu den Zahlen. Auf MRL.
Ach, hast du doch schon rausgesucht, okay.
Ja, ja. Auf MRL haben wir eine 7,38 bei 9.528 Bewertungen. Stand ist hier jetzt gerade der 30.11.2025 um 22.24 Uhr. Unsere Community gibt eine 3,81 bei 11 Bewertungen. Großer Dank geht hier an Campi aus der Community, der spontan eingesprungen ist und das für uns ausgerechnet hat. Gabby, was gibst du?
Ich gebe noch eine 5 von 10. Ich habe gerade mal nachgeguckt, was ich bei Overlord gegeben habe. Den habe ich, 4 Folgen habe ich davon geschaut und da eine 5 von 10 gegeben. Ich glaube, das war eine relativ knappe 5 von 10, weil ich war jetzt nicht so super gut unterhalten davon. Und wenn das Ding jetzt mich ein bisschen besser unterhalten hat, dann können wir hier, glaube ich, eine stabile 5 von 10 einrasten. Endo.
Ich gebe eine 4 von 10. Ich fand's langweilig und wie gesagt, diese ganze Videospielprämisse ist halt einfach so abgedroschen und lame, aber es war schon wirklich stabil umgesetzt, das muss man schon sagen.
Guti Mudi, dann kommen wir zum letzten Anime für heute und zwar ist das Tojima Wants to be a Kamen Rider im japanischen Titel Tojima Tansaburo wa Kamen Rider ni naritai. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Eine Manga-Adaption von Liden Films, die hat man diese Season schon mit May I Ask for One Final Thing. Der Manga ist von Shibata Yoksaru, das ist der Mangaka von Air Master. Nicht Air Gear, Air Master. Den hatten wir mal in einem.
Avatar!
Den hatten wir mal in einem 2004er Nicht-Retro-Stream, weil wir damals noch keine Retro-Streams hatten. Das war so ein Was lief vor 10 Jahren Stream. Da haben wir den, glaube ich, mal geschaut. Das war, glaube ich, kompletter Fiebertraum, das Ding. Der Manga hierzu läuft seit 2018. Als Regisseur haben wir Ikisoe Takahiro, Regisseur von Shobai Rock und Schwertkerl. Im Drehbuch haben wir Machita Toko, die hat bei Yaiba und Chaika die Drehbücher geschrieben. Und im Soundtrack haben wir Teddy Lloyd, bekannt aus Panty and Stocking with Garter Belt. Ich erwarte einen sehr, sehr guten Soundtrack. Bitte enttäusche nicht. Dann uff.
Ja! Aus Twix wird jetzt Kamen Rider. Gabby, worum geht's?
Kamen Rider, eine TV-Show im japanischen Fernsehen, die seit den 50ern?
Also die haben gesagt 70er.
70ern läuft, das ist korrekt. Und die hat eine große Fangemeinde aus mehr oder minder autistischen Fans. Und einer der autistischsten Kamen Rider Fans, aber gleichzeitig auch, soll ja nicht negativ besetzt sein hier, einer der größten ich habe gerade Wortfindungsstörung. Ja, egal. Es geht um Tansaburo. Es geht um Tanzverbot, genau. Tanzverbot ist einer der größten Kamen Rider Fans und sein Enthusiasmus zu diesem Franchise geht so weit, dass er schon seit Kindheitstagen trainiert hat, um so stark wie Kamen Rider zu werden. Und bei einem Vorkommnis an seiner Schule wird das zum ersten Mal sehr deutlich, wie stark er wirklich geworden ist, denn er boxt eine ganze Gruppe von Delinquenten weg Und ja, viele Jahre später, irgendwie so 25 Jahre später oder so, ist er 40 Jahre alt und hat die ganze Zeit über in den Bergen trainiert und gegen Bären gekämpft und kann nun seine volle Kamen Rider Power entfalten und muss dafür nur all seinen Autismus channeln, um Superkräfte zu erlangen. Und ja, plötzlich tauchen die, wie sind die? Screamers? Nee, nicht Screamers. Die
Schocker.
Die Schocker. Die Schocker tauchen plötzlich auf. Das sind eigentlich Gegenspieler aus der Kamen Rider Serie. Und die tauchen plötzlich im echten Leben auf, weil ein Yakuza-Boss, der auch irgendwie Kamen Rider-Fan ist oder Anti-Fan, der ist großer Schocker-Fan und der ist nun der Boss der neuen Schocker-Gang und lässt seine Yakuza-Minions gegen ja, allerhand Unfug anrichten in der Stadt. Und auf einem Volksfest ist unser Tanzverbot auch gerade anwesend und plötzlich kommen drei Schocker und sorgen dort für Tohu Wabohu und nun setzt er seine Maske auf und plötzlich interessieren sich alle für ihn, denn niemand hatte ein Interesse daran, wer er ist, bevor er die Maske aufsetzte und boxt die Schocker weg und entfaltet seine Kamen Rider Kräfte und nun gibt es jemanden, der dem Unfug der Yakuza endlich Einhalt gebieten kann. Mit der Kraft endlich. Des Autismus.
Ja. Klingt wild, war es auch. Das war, also woran mich der Anime so ein bisschen erinnert hat, ist Viral Hit, der ja, glaube ich, letztes Jahr lief, der ja auch so ein komplett unhinged Trash war. Also der auch so wirklich überhaupt gar kein Geheimnis daraus gemacht hat, dass er übertriebener Trash sein möchte, wo einfach alles extrem ist. Alle Charaktere sind auf eine gewisse Weise extrem. Sie sind extrem verblendet und verhalten sich super merkwürdig. Alle Reaktionen sind extrem. Ständig wird irgendwen in die Fresse geschlagen. Ständig übertreibt jemand mit irgendwelchen Reaktionen komplett. Es gibt komplett übertriebenste Reaction-Faces und zwar nicht so cutesy Reaction-Faces, sondern alle Charaktere sind ausschließlich zu extremen Emotionen fähig. Und alles ist halt komplett drüber.
Und dazu so. Ein Soundtrack, der absolut gottlos reinscheppert.
Genau, ein gottlos reinscheppernder Eurobeat-Soundtrack hier zwischendurch, der so dieses 70er-Feeling reinbringt und alle Schläge haben nochmal so einen Wumm-Soundeffekt dahinter, weil muss ja ordentlich scheppern hier, der ganze Anime muss schallern und es ist einfach, also hat halt so einen übertriebenen Trash-Faktor. Das fand ich bei Viral Hit schon sehr lustig, deswegen habe ich den auch auf meiner Liste. Hier fand ich das durchaus auch lustig. Also es ist ganz komisch. Ich weiß halt wirklich nicht, ob ich das jetzt gut fand oder nicht. Weil auf der einen Seite fand ich es schon wirklich sehr witzig. Vor allen Dingen, als er dann, war das nachdem er gegen die Delinquenten in der Schule gekämpft hat, dass diese Bergmontage, ja, kam. Ein Mädel, auf das er steht und die alle mobben ihn halt total in der Schule dafür, dass er halt so ein autistischer Kamen Rider-Fan ist und dann geht sie zu ihm und sagt, ey, ich finde das aber eigentlich ganz cool, du bist voll der coole Dude eigentlich. Und dann kriegen das aber andere Delinquenten mit, die auch auf dieses Mädel stehen und baggern sie an und er verkloppt sie dann und am nächsten Tag kommen sie zu ihm an die Schule und wollen eine Revanche und dann verkloppt er sie schon wieder. Und dann findet das Mädel das aber ganz plötzlich eklig und doof, was er da macht. Und dann stellt er fest, ey, meine Feinde sind nicht Delinquenten, sondern die Schocker und ich mache jetzt zu, ich will mit Weiber nichts zu tun haben, ich will mit anderen Leuten nichts zu tun haben, ich will jetzt nur noch Kamen Rider sein, geht in die Berge und trainiert und prügelt sich mit einem Bären und im Hintergrund schappert dann so ein richtiger Kamen Rider Eurobeat Song durch die Boxen direkt in euer Gehirn und das fand ich ehrlich gesagt schon sehr, sehr lustig. Also das war schon wirklich so eine Peak-Trash-Sequenz. Vor allen Dingen auch, weil er so ein geiles Reaction-Face macht in dem Moment, wo sie ihm sagt, dass sie das voll kacke findet, was er da macht. Also da hat er auch so einen richtig übertriebenen Gesichtsausdruck, wo er so seine Zähne komplett aufeinander grindet und so. Es ist einfach großartig. Es ist einfach richtig, also im Kacke sein, aber so lustig übertrieben Kacke sein, ist dieser Anime einfach richtig gut. Irgendwie auf eine Weise. Dazu kommt dann natürlich noch die komplett beschissenen Liedenfilms-Animationen.
Ja, die haben es für mich zerstört, ehrlich gesagt. Also
ja, aber das ist so ein Ding, so wie du bei dem Villainous-Anime da gesagt hast, von dem Mukil Dreamy-Regisseur, wo du gesagt hast, ja, das kann auch by Design sein. Ich glaube nicht, dass es by Design ist.
Nee, ist es nicht.
Aber es fügt sich für mich aber ins Gesamtbild ein. Also
ja,
ich finde,
es ist die Tokyo Revengers Production Line und Tokyo Revengers hat ungefähr die gleichen Produktionsprobleme wie das hier, dass es nämlich eigentlich grundsätzlich also konstant off-model aussieht und sehr, sehr hölzerne Animationen hat und ja, sobald Charaktere ein bisschen weit weg dargestellt werden, sehen sie auch sehr, sehr kaputt aus und das, ja, erinnert hier sehr an die Produktionsprobleme von Tokyo Revengers.
Ja, aber juckt, weil, wie gesagt, also für mich hat es halt total ins Gesamtbild gepasst. So, ich wollte dummen, übertriebenen Trash und da wäre es, glaube ich, auch gar nicht so angemessen gewesen, wenn das jetzt ultra geile Sakuga gehabt hätte und eine konventionell stimmige Inszenierung. Ich weiß nicht, das sind irgendwie so Titel, auch wie Under Ninja zum Beispiel, da war das genauso, das war ja dann auch von Tezuka, das war ja diese Season, oder diese Zeit, wo Tezuka immer mal wieder so Seinen-Manga verwurstet hat.
Ja, ja.
Wohl auch einige legitim gute, wo das dann ein bisschen scheiße ist, dass die so eine beschissene Adaption gekriegt haben. Aber bei Under Ninja hat's halt auch irgendwie ins Bild gepasst, weil das auch irgendwie so ein völlig unhinged Trash-Comedy-Anime war. Nicht so voller ADHS wie dieser Titel und Viral Hit, aber ging auf jeden Fall in dieselbe Stoßrichtung. Und ja,
hattest du Viral Hit wirklich positive Erinnerungen? Weil ich habe gerade mal geguckt,
ich hab dem
ja eine 2 von 10 damals gegeben. Das
ich weiß, ihr habt den alle schlecht bewertet, aber ich fand den voll witzig.
Schon, du hast dann eine 6 von 10 gegeben.
In der ersten Folge. Deswegen, und hier ist es halt genauso. Also, ich fand Viral Hit habe ich nochmal ein bisschen witziger in Erinnerung, weil ich das Gefühl hatte, wie gesagt, da war es dann nochmal over the top und ich glaube, alle Charaktere haben die ganze Zeit durchgehend geschrien und so weiter. Dieser Anime war da ein bisschen zahmer, aber nicht zahm in dem Sinne von, dass er irgendeine Passage hat, in der er kein Trash war. Oder auch so wirkte, als wollte er kein Trash sein. Also es war eigentlich schon alles trashig in diesem Anime. Das heißt, das kann schon sehr, sehr lustig werden. Und deswegen glaube ich, der wird mir gefallen. Also ich glaube, ich entscheide mich zu, das ist für mich so ein Sharknado so. Das ist in allen Kriterien, in denen du es bewerten kannst, totale Kacke. Aber es ist super unterhaltsame totale Kacke, die totale Kacke auf 11 dreht und hin und wieder macht es Spaß, sich in Kacke zu wälzen oder so.
Also
deswegen,
ich würde auch sagen, also mir hat es auch Spaß gemacht und es ist auch so die Art von trashiger Scheiße, auf die ich stehe. Aber für mich hat da genau, für mich machen da die Produktionswerte das Ding genauso ein bisschen kaputt. Also wäre das jetzt wäre das jetzt ein Trigger-Anime oder so gewesen, mit entsprechenden Produktionswerten und kann auch von jedem anderen Studio gewesen sein, dass das gute Produktionswerte hinkriegen würde, theoretisch, dann hätte ich, glaube ich, hier nochmal mehr Spaß gehabt, weil dann hätte man diese übertriebenen Kampfszenen, hätte man die auch mit dem entsprechenden Punch inszenieren können. Es gab hier die Versuche, aus den Standbildern, die wir hatten, alles rauszuholen, was man irgendwie rausholen konnte, das kann ich respekten, aber es ist sehr offensichtlich, dass hier dass hier nicht die Ressourcen da sind, die das Ding brauchen würde, um anständig auszusehen, und das macht es ein bisschen für mich kaputt. Also da wäre nochmal ein Pünktchen oder vielleicht sogar 2 mehr drinne, mit der entsprechenden Inszenierung. Für 2 mehr hätte es dann schon aber richtig scheppern müssen. Der Soundtrack, der macht hier auch viel. Also der sorgt auch viel dafür, dass die übertriebene Action richtig, richtig witzig rüberkommt. Also bin schon eher positiv gestimmt hier, auch wenn es ein ziemlicher Fiebertraum war. Ja, aber das ist ja ganz gut. Also, ey, Futo PI ist ja auch ein Anime aus dem Kamen Rider Franchise, was direkt in der Kamen Rider Welt ja spielt. An dem hatte ich ja auch ziemlichen Spaß. Hat auch keine Sau geschaut. Aber der hatte halt absolute Edelproduktionswerte. Also, der hatte halt 12 Folgen lang absolut krasse Sakuga durchgängig. Und hat trotzdem diese absurde Welt und diese absurden Momente. Und da hatte ich mehr Spaß dran, weil da passt da einfach alles. Du hattest dummen Bullshit, der aber absolut fantastisch aussah. Und hier ist es halt nur der dumme Bullshit.
Ja, Nee, also ich hätte hier keine Trigger-Animation gebraucht. Ich sehe das genau anders. Also die hätten es für mich sogar eher noch abgeschwächt, den Effekt, weil dann hätte es wieder zu stilisiert gewirkt. Dann wäre es wieder zu kompetent gewesen. Und ich finde, legitim gute Dinge passen hier nicht rein. Also genauso
aber wie wenn halt der später. Das sieht halt wirklich hyper-scheiße aus.
Ja, aber das ist halt großartig. Also das ist genauso wie wenn der später einen legitim guten Plotstrang hätte. Den würde ich da auch völlig deplatziert finden. Oder legitim gut ausgebaute Charaktere oder so. Also das Einzige, was er vielleicht haben darf, ist legitim unterhaltsame Interaktionen oder so. Aber der darf ruhig in der Scheiße brillieren. So, der muss, finde ich, auch optisch nicht irgendwie liefern können auf einer Ebene. Und da hätte ich mir die Trigger-Animation, würde ich mir dann halt eher in legitimen. Weißt du, zum Beispiel Killer Kill. So, Killer Kill ist vom Inhalt, von dem, was es erzählt, auch total übertriebener Trash. So, ist trotzdem besser geschrieben als das hier, hat ja auch irgendwo eine Message, die eigentlich sogar relativ nice ist und so weiter. Aber wenn man jetzt einfach nur so es down-dumpt auf die grundsätzliche Story und das, was es erzählt, dann ist Killer Kill genauso dummer Trash. Aber Killer Kill würde ich nie auf einem Niveau mit dem, also es würde mir nie diese Trash-Gänsehaut geben wie das hier, weil es viel zu kompetent umgesetzt ist, weil es viel zu stilsicher ist und weil es viel zu sehr als Action-Anime überzeugt. Und wenn das hier auch als Action-Anime überzeugen würde, dann hätte es für mich nicht so diesen richtig geilen hinterste Videothek-Ecke-Ranz-Faktor, der mir diesen Vibe gibt, den es mir hier eben gibt. Und deswegen finde ich hier sogar gute Animation eher deplatziert. Also
vielleicht
kann man
diese,
sehen, wie man will.
Vielleicht hat diese Production-Line, ich habe gerade die MRL-Reviews ein bisschen überflogen, diese Production-Line hat anscheinend auch so eine magische Hand, die dafür sorgt, dass eine gewisse Anzahl an Zuschauern das als absolut krasses Sakuga wahrnimmt. Also Tokyo Revengers hat ja auch unfassbar viele Reviews auf MRL und so, wo die Leute schreiben, holy shit, ist das großartig animiert, das sieht ja fantastisch aus. Obwohl es eigentlich, also objektiv betrachtet, absolute Kernscheiße ist. Und das hier eigentlich genauso, aber auch hier sagen die Leute, erwähnen die Leute lobend die großartige Animationsqualität in den Reviews und sagen, also wenn ihr von One Punch Man Staffel 3 enttäuscht seid, dann gebt mal diesem fantastischen Werk
genau
eine Chance.
Auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, ja, da scheint irgendwie so eine Magie am Werk zu sein, die einigen Leuten da die Sicht verblendet oder so.
Nun, ja, naja, gut. Sollen wir zu den Zahlen kommen?
Machen wir. Wir haben auf MRL eine 7,68 bei 5578 Bewertungen. Stand hier wieder der 26.11.25. Unsere Community gibt eine 5,54 bei 13 Bewertungen. Endo.
Ja, das war für mich auf jeden Fall so eine der Überraschungen der Season. Mit einer Trash-Perle hätte ich hier nicht gerechnet. Ich ziehe hier einen ganz ähnlichen Unterhaltungswert raus wie aus Viral Hit, wobei ich glaube, es ist, was das angeht, vielleicht sogar noch mal ein bisschen stilsicherer als Viral Hit, weil bei Viral Hit bin ich mir nicht ganz sicher, ob es wirklich Trash sein will oder ob es einfach nur versehentlich gute, ob es ein Happy Accident ist. Hier bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es Kack sein will und es ist guter Kack. Deswegen gebe ich hier eine 6 von 10. Ich werde den ziemlich sicher weiterschauen. Ich fand das sehr lustig. Gabby.
Ja, klang jetzt ein bisschen negativer bei mir als bei Endo, aber ich würde auch mit der 6 von 10 mitgehen und damit haben wir eine wunderbare Gleichschaltung. Ich glaube, das erste Mal heute, oder?
Ja.
Tja, irgendwann kommt die dann eben doch noch. Manchmal erst zum Schluss. Das war der 5. Herbst-Season-Podcast hier bei Nana One. Ich hoffe, ihr hattet unfassbar viel Spaß, so wie wir auch mit diesen unfassbar spaßigen Anime, die wir heute geschaut haben. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat oder auch alle weiteren Podcasts, die wir so produzieren, dann gebt uns doch gerne 5 Sterne auf Spotify, dann freuen wir uns drauf. Das ist auch schön für den Algorithmus und ihr könnt auch gerne Feedback da lassen in den Spotify-Kommentaren oder bei uns im Discord, nanaone.net, da findet ihr Discord, da findet ihr unsere Livestreams, die wir eingangs ja schon erwähnt haben. Und da findet ihr auch weitere Informationen über unseren Schwestern-Podcast, die Nanaone Contime, wo über Anime-Conventions in Deutschland philosophiert und debattiert wird, und zwar auf allerhöchstem Niveau. Deshalb schaut mal vorbei, da gibt es gerade eine ganz, ganz frische Ausgabe. Und da würde ich sagen, warte mal, ich krieg hier gerade noch von der Regie was rein. Oh, da kommt gleich noch so eine Sendung nach uns. Wollen wir dann, dann leiten wir
die
mal.
Die Sendung mit der Maus. Die Sendung mit dem Mütsch.
Die Sendung mit dem Mütsch. Tschaußen.
Woo, tschüss.
unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net/podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet Donnerstag ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein. Wollt ihr uns etwas Gutes tun, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare, macht unseren Podcast bekannt und bewertet uns auf iTunes. Das Lied im Intro und Outro hat den Namen Darkness und ist von Fabio Confalone.